Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Ich begrüße Sie zu einem Tacheles mit dem Soziologen und Publizisten Andreas Kemper. Schönen guten Tag, Herr Kemper.
Guten Tag.
Herr Kemper, vielen Menschen reicht ihre Arbeit im wohlhabenden Deutschland nicht oder kaum zum Leben. Das gilt für viele in der Industrie arbeitende Menschen, im marxischen Sinne also Arbeiter. Das gilt aber auch für Dienstleistungsberufe, für Kleinstunternehmer, freischaffende Künstler und Kreative, Scheinselbstständige, prekär Beschäftigte insgesamt und auch für manch Wissenschaftler. Der gemeinsame Nenner ist, dass vielen eben das verdiente Geld nicht oder kaum reicht mit den entsprechenden gesellschaftlichen Folgen. Trifft es die Sache, von einer Armutsklasse zu sprechen?
Ja, man könnte von Armutsklasse sprechen. Also ökonomisch gesehen würde ich sagen, wir haben tatsächlich immer noch so eine Arbeiterklasse und eine Klasse von Besitzern von Kapitaleigentum. Also dadurch ist unsere Gesellschaft letztlich ökonomisch geprägt. Besitzt man halt Produktionsmittel oder nicht? Wenn man nicht Produktionsmittel besitzt, ist man quasi darauf zurückgeworfen worden, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Aber im politischen oder eher im anderen Sinne kann man auch von Armutsklasse sprechen, wenn man halt die Alltagserfahrung angehen will. Also wenn man halt schauen will, wie leben die Menschen, dann macht es halt tatsächlich Sinn, auch von Armutsklasse zu sprechen, weil viele, die offiziell gesehen selbstständig sind, sehr prekär leben und auch ganz schnell wechseln können wieder halt in abhängige Arbeit oder arbeitslos werden.
Nun wird der gut bezahlte Facharbeiter unter Umständen sich dagegen verwehren, dass er in einer Situation ist, die finanziell, ökonomisch davon geprägt ist, dass er eben über keine Produktionsmittel selbst verfügt, kein Kapital hat, aber sehr gut bezahlt wird.
Ja, aber er wird nur so lange sehr gut bezahlt, wie es passt. Er kann da selber gar nichts dran machen. Also er kann natürlich fleißig sein und sich fortbilden und so weiter. Aber wenn halt irgendwann ein Industriezweig beschließt, ja wegzuziehen, also das ist, wo ich herkomme, in meiner Heimatstadt Nordhorn, war das in den 70er Jahren so, da ist alle Menschen, die da in Textilfabriken gearbeitet haben, wurden quasi arbeitslos erstmal, weil einfach die Textilindustrie vor Ort beschlossen hat, da aufzuhören. Das heißt, man ist temporär gesehen gut beschäftigt, verdient gut, aber man ist halt abhängig.
Aber das ist doch ein Schicksal, was jedem blühen kann. Auch Ihnen, mir, allen. Egal ob lohnabhängig oder Gehaltsbezieher, diese Situation in die Arbeitslosigkeit geraten zu können, die ist für jeden möglich.
Ja, da muss man nochmal unterscheiden. Also es ist nicht für alle möglich. Es gibt ja auch Menschen, die erben Milliarden. Es gibt Multimillionäre, die einfach so viel Geld erben. Da müsste man sich wirklich ganz schön blöd anstellen, um das alles aufzubrauchen. Und also die werden nicht arbeitslos. Also das heißt, die werden vielleicht nicht arbeiten müssen, aber die rutschen nicht in die Armut. So. Und dann ist es abhängig von dem, was man halt an Ressourcen hat. Und die Ressourcen sind da ganz unterschiedlich verteilt. Also an Ressourcen, damit meine ich sowas wie Ausbildung. Hat man gute Ausbildungsgrade erreicht? Hat man studiert oder nicht? Ist man nur zur Hauptschule gegangen? Dann ist es davon abhängig, ob man halt ökonomisches Kapital als Reserve hat. Hat man ein Eigenheim oder nicht? Und es ist auch abhängig vom Freundeskreis oder vom Bekanntenkreis. Hat man da Menschen im Umfeld, die vielleicht viel Geld haben und einen temporär aus der Patsche helfen können oder nicht? Das ist ja auch unterschiedlich.
Und wenn Sie die trotzdem alle sozusagen unter Arbeiterklasse zusammenfassen, dann definieren Sie Arbeiterklasse aber nicht rein ökonomisch, wie Marx es zumindest der frühe Marx getan hat, sondern eher so, wie der Duden es sagt, nämlich Klasse ist eine Gruppe der Bevölkerung, deren Angehörige sich in der gleichen ökonomischen und sozialen Lage befinden.
Ja, also Arbeiterklasse wird dann halt heißen, besitze ich halt Produktionsmittel oder nicht. Da würden dann halt tatsächlich auch die Leute drunter fallen, wie ich zum Beispiel. Ich besitze keine Produktionsmittel. Ich habe halt zu Ende studiert und habe dadurch halt Vorteile und arbeite nicht lohnabhängig. Aber jetzt zum Beispiel Corona zeigt ja, dass Leute, die freiberuflich tätig sind, ganz schnell darauf zurückgeworfen werden, halt dann vielleicht doch irgendwo wieder abhängig arbeiten zu müssen.
Das heißt also, dass man auch von einer Klasse in dem Sinne in eine andere, je nach Lebensumständen, rutschen kann. Aber das, was man klassisch mal sozusagen darunter verstanden hat, was dann auch jedenfalls, wie Marx glaubte, zu einem gemeinsamen Bewusstsein, zu einem Klassenbewusstsein führte. Das gibt es in der Arbeitswelt 2.0 in dem Sinne eher nicht mehr, oder?
Das stimmt, ja. Das ist halt sehr viel flexibler geworden, sehr viel differenzierter. Und also das war noch so in den 70er, 80er Jahren. Ne? Da gibt es auch einen Begriff für, das nennt sich Fordismus, benannt nach Henry Ford, nach seiner Produktionsweise, wie er damals diese Automarke Ford
Model T.
Model T, Ford Model T, erstmals halt mit Fließbandarbeit hat herstellen lassen. Da gab es dann halt Arbeitersiedlungen und haben an Fließband alle die gleiche Arbeit gemacht und so weiter. Das war eine sehr große Form von Gleichheit. Und dieser Fordismus, den gab es noch bis in den 70er Jahren und wurde dann abgelöst durch den Toyotismus. Das ist eine Automarke aus Japan, die mit Lean Production und mit flexibler Arbeit und mit Teams, die dann in den Fabriken arbeitet haben, statt alle gleichmäßig am Fließband, haben die dann Teams gehabt. Dadurch hat sich sehr viel verändert, auch in der Lebenskultur. Ja, auch da hat es viele Änderungen gegeben, allein schon dadurch, dass heute keine Arbeitersiedlungen mehr gebaut werden. Also ich selber bin auch in so einer Arbeitersiedlung groß geworden. Man ist heute gezwungen, flexibel zu sein und fängt dann auch nicht direkt, wie meine Eltern, direkt an, in einer Fabrik zu arbeiten mit 14 und bleibt da dann bis zur Rente, wenn man die überhaupt erreicht. Sondern man hat Glück, wenn man irgendwie aufgenommen wird. Vorher ist man dann auf Probe beschäftigt oder Leiharbeiter, Leiharbeiterinnen und so weiter. Und da gibt es sehr viel mehr Diversität, also Unterschiede. Und so gesehen gibt es halt nicht mehr diese Arbeiterklasse, dass sie sehr schnell halt zusammenfindet und streikt. Das ist heute nicht mehr gegeben. Und dadurch haben die Gewerkschaften ja auch Verluste an Mitgliederzahlen erlitten und so weiter.
Sie sind, Herr Kemper, Co-Autor eines Standardwerkes, das sich damit befasst, dass Menschen institutionell wegen ihres sozialen Status benachteiligt werden. Klassismus ist der dafür verwendete Begriff. Der ist jetzt in Deutschland erst in den letzten Jahren langsam bekannter geworden. Und bevor wir darüber reden, welches Klassismusproblem Deutschland hat, erklären Sie uns doch bitte kurz, wovon wir reden, wenn wir von Klassismus oder klassistisch reden.
Also Klassismus ist letztlich das, was halt dazu führt, dass die Klassengesellschaft aufrechterhalten wird oder dass sie entsteht oder legitimiert wird. Und das läuft großteils über die Unterscheidung zwischen den Klassen, also indem Klassen hergestellt werden. Und das nennt sich ja dann Diskriminare, also unterscheiden, also Diskriminierung findet da dann statt. Also Klassismus läuft hauptsächlich über Diskriminierung. Diskriminierung im weitesten Sinne, also nicht jetzt nur Abwertung, sondern auch durch Ausbeutung, durch Ausgrenzung, durch ganz große Machtunterschiede, die dann da entstehen und so weiter.
Und nochmal zurück auf die Definition des Duden. Klasse ist eine Gruppe der Bevölkerung, deren Angehörige sich in der gleichen ökonomischen und sozialen Lage befinden. Dann ist schon das Und in dem Zusammenhang besonders wichtig. Denn es kann Menschen geben, die vielleicht auch für eine gewisse Zeit, Studium oder für eine vorübergehende Arbeitslosigkeit oder wenn man zurückgefahren ist aus familiären Gründen oder so, armutsnah oder in einer schwierigen ökonomischen Lage sind. Und es gibt aber eben die, die dauerhafter über längere Phasen in der Lage sind. Und Ihre Theorie ist, dass das nicht zuletzt, sondern sehr stark sogar mit der sozialen Herkunft zu tun hat, richtig?
Ja, genau. Die soziale Herkunft ist ja da wirkmächtig in dem Sinne, dass Menschen, die mit einer bestimmten sozialen Herkunft geboren wurden, meistens auch in diesem Milieu bleiben. Ja, das ist halt in Deutschland sehr stark zementiert, ne? Dass es sehr schwierig ist, da rauszubrechen. Also das hängt ganz stark zusammen mit dem Bildungssystem, was wir haben, aber auch zum Beispiel mit sowas wie Erbschaften, dass es kaum Erbschaftssteuer gibt und es werden ja jedes Jahr 300 bis 400 Milliarden Euro vererbt. Allerdings nur eine reicheren Hälfte der Bevölkerung hat, das heißt die ärmere Hälfte der Bevölkerung erbt nichts. Und allein durch dieses Erbe auch schon werden halt die Klassen so wiederhergestellt, dass es halt familiär beim Gleichen bleibt.
Bildung komme ich gleich nochmal drauf zurück. Sie haben das Thema Erbschaft angesprochen und vorhin schon kurz erwähnt, dass man nicht nur ökonomisches Kapital erbt, sondern auch kulturelles und soziales Kapital. Aber ist es so, Herr Kemper, dass Geld letztendlich die wichtigste Ressource bleibt? Denn mit Geld lässt sich sozialer Erfolg auch kaufen.
Ja, also das ist alles miteinander kompatibel. Ne? Also es lässt sich natürlich kulturelles Kapital, also was man halt an Bücherwissen hat oder an an Abschlüssen hat. Das lässt sich natürlich umsetzen halt auch in Geld und umgekehrt auch. Also mit Geld kann man finanzieren und dann macht man halt Abschlüsse. Aber ich würde sagen, es ist alles gleich wichtig. Also das ist individuell unterschiedlich. Bei einigen ist halt das Geld wichtiger, bei anderen ist halt das Kulturelle wichtiger.
Auf alle Fälle würden Sie sich wahrscheinlich dagegen verwehren, dass die klassische Einteilung in Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht benutzt wird, dass sie im Kern selbst schon diese Einteilung klassistisch ist, denn sie hat ein hierarchisches Bewertungssystem, was ihr zugrunde liegt.
Ja, genau, aber da geht es mir jetzt nicht um Herrschaft. Also ich sage halt schon, dass es halt Herrschaftsstrukturen gibt, ne? Aber ich würde die jetzt nicht mit oben und unten gleichsetzen, weil dieses Oben-Unten-Denken, das ist halt schwierig, weil wir halt in unserer Kultur das Untere immer schon abwerten. Das sieht man schon am Begriff der Abwertung. Ne? Der Begriff der Abwertung sagt ja, was unten ist, ist schlecht. Wenn man dann sagt, es gibt Ober- und Unterschicht, dann hat man schon automatisch durch dieses Oben-Unten-Ding klar, oben ist besser als unten.
Jetzt könnte man den entgegenhalten, egal wie man das jetzt nun benennt, das Kind, selbst wenn man einen weniger schon im Wortsinn selbst abwertenden Begriff findet, ändert sich doch an der Situation nichts.
Ja, da würde ich sogar weitgehend mitgehen. Also ich denke, dass die Sprache nicht das Wichtigste ist. Aber die Sprache ist nicht nichts. Also die Sprache ändert schon was. Sonst würde es ja nicht diese ganzen Thinktanks geben, die ständig neue Begriffe ausdenken. So, also ich denke schon, dass Sprache auch eine Wirkung hat. Und wenn ich jetzt aber sage, ich finde das halt schwierig, von oben und unten zu sprechen, dann ist das nicht mein Hauptpunkt, sondern es ist halt ein Nebenpunkt. Ich denke tatsächlich auch, dass reale Gewaltverhältnisse und Machtverhältnisse und Ausbeutungsverhältnisse da wichtiger sind als Sprache.
Und wie machen Sie diese Unterscheidung? Also wenn man vermeidet zu sagen Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht.
Das Schwierige daran ist, wir denken halt in Metaphern. Wir brauchen Bilder und ich würde dann halt eher von progressiv und reaktionär sprechen. Also eher mit zum Vorne und Hinten. Das ist halt die Zukunft. Progressiv, es gibt progressive Ansichten, es gibt progressive Klassen letztlich und es gibt halt reaktionäre, rückwärtsgewandte Klassen. Und die vorwärtsgerichteten Klassen, das sind diejenigen, die halt in ihrer Auflösung Gleichheit für alle bringen würden. Also die würden dann quasi die Probleme lösen. Ja, weil oben und unten, da gibt es ja nichts Dynamisches, das ist was Statisches.
Anhänger der Klassismustheorie, wie Sie, Herr Kemper, die betonen auch, dass die Wahrnehmung von Menschen gemessen wird an bürgerlichen Normen, also was die Sprache angeht, aber auch was Kleidung angeht, Geschmack, Benehmen, und dass es als Defizit klassifiziert wird und dass man es stattdessen als Andersartigkeit sozusagen wertneutral akzeptieren sollte.
Ja, genau. Also es gibt ganz viel kulturelle Setzungen, die von bestimmten Menschen vorgenommen werden, die Macht haben, auch diese Setzungen durchzusetzen, die letztlich gar nicht unbedingt kulturell was Besseres sind. Und ein Beispiel, was wir im Buch hatten, war zum Beispiel Fahrradfahren. Also Fahrradfahren kommt ganz deutlich aus der Arbeiterklasse. Das waren Arbeiter, ArbeiterInnen, die hauptsächlich Fahrrad gefahren sind, geschichtlich gesehen schon allein. Und heute zeigt sich eben, dass Fahrradfahren ist besser als Autofahren. Also allein schon wegen der Klimakatastrophe. Also das heißt, es gibt eine ganze Reihe eigentlich von kulturellen Errungenschaften aus der Arbeiterschicht, die aber abgewertet werden. Also aber auch im Musikgeschmack. Das ist auch, da gibt es eben auch unterschiedliche Wertungen. Und gerade diese Geschmacksfrage, die ist sehr stark klassenbezogen geprägt.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Tacheles. Wir sprechen mit dem Soziologen Andreas Kemper über Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft. Herr Kemper, Sie haben eben über die Wahrnehmung und die Bewertung von Andersartigkeit gesprochen. Es gibt natürlich an diesem Ansatz Klassismus auch Kritik und die geht in etwa so. Die Armut als solches ist das Problem und Armut schafft Defizite. Und es müsse eigentlich darum gehen, den Kampf gegen Armut und Unterdrückung und Ausbeutungsverhältnisse zu führen. Und es ginge nicht um mehr Respekt für Arme und Unterdrückte und Ausbeutung. Die Klassismustheorie sei an dem Punkt bestenfalls überflüssig, ein anderes Wort für die soziale Frage. Aber im schlimmsten Fall verstellt sie sogar den Blick aufs Wesentliche, nämlich den Klassenkampf. Was halten Sie dagegen?
Ja, ich empfinde halt diese Macht der Definition von Klassismus, die da vorgenommen wird, schon als klassistisch. Also damit meine ich, Heike Weinbach und ich, wir haben ein ganzes Buch geschrieben zu Klassismus, zu einem Zeitpunkt, als der Begriff in Deutschland noch kaum benutzt wurde. Und wir haben den Begriff mit anderen AktivistInnen, die sich als antiklassistisch verstehen, bekannt gemacht. Und wir haben nie irgendwie gesagt, Klassismus meint sowas wie Respektlosigkeit gegen Ärmere. Also wir haben immer auch von Ausbeutung gesprochen, von Machtverhältnissen, von Gewaltverhältnissen und so weiter. Und natürlich wäre das fatal, wenn jetzt gesagt würde, Klassismus meint nur Anerkennung. Aber wir haben halt Klassismus ganz bewusst auch gebildet als Parallelstruktur zu Sexismus und Rassismus. Und da wird ja auch keiner auf die Idee kommen und sagen, ja, mit Rassismus ist nur gemeint, dass man nett zu Menschen mit einer anderen Hautfarbe sein soll. Bei Rassismus geht es ja ganz, also gerade mit der deutschen Geschichte auch, die Nazis haben sich ja selber auch Rassisten genannt. Rassismus ist extrem brutal, das hat sehr viel zu tun mit Gewalt, wir haben die Sklaverei und so weiter das in der Geschichte gehabt. Also das heißt, Rassismus und Klassismus, da geht es nicht einfach nur um Respekt- und Anerkennungsfragen. Auch bei Sexismus, auch da geht es ja ganz stark halt um Gewalt, um Vergewaltigung und so weiter. Auch da geht es ja nicht nur darum, dass Männer sich wie Kavaliere verhalten sollen.
Klassenkampf Leid nennt das die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ja, ich denke halt, wenn wir jetzt nur von Klassenkampf reden würden, ich denke, der Begriff ist weitgehend verbrannt. Also ich fand das auch sehr spannend, dass zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung genau auch diese Kritik zweimal aufgegriffen hat, dass Marx ja noch von Klassenkampf sprach und dass heute von diesem aufgeweichten Klassismus gesprochen wird. Aber es ist das einzige Mal, wo die Frankfurter Allgemeine Zeitung überhaupt von Klassenkampf redet. Das heißt, ich persönlich denke halt, der Klassismusbegriff, der schafft neue Felder, neue Kampffelder, wie zum Beispiel den ganzen Bildungsbereich, aber auch Fragen von Arbeitslosendiskriminierung, Obdachlosendiskriminierung, die bislang gar nicht in dem Blickfeld waren oder die zu wenig im Blickfeld waren. Also dafür ist der Begriff Klassismus da, also auch den Alltagsfragen oder Bildungsfragen in den Fokus zu stellen und dann aber nicht jetzt gleichzeitig dann die ganzen anderen Fragen wie Lohnkämpfe oder Fragen halt in der Betriebsarbeit und so weiter zu verneinen. Also das spielt natürlich auch eine Rolle.
Aber wenn Sie sagen, Sie wollen nicht bei der Definition, Sie wollen nicht bei der Anerkennung, Sie wollen nicht bei dem Respekt stehen bleiben. Der Ansatz ist aber schon, dass sprachliche Achtsamkeit, wir hatten eben das Beispiel Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht, dass sprachliche Achtsamkeit sozusagen der erste Schritt zur Veränderung ist. Also vielleicht analog zu dem, was wir inzwischen überall üben, das Gender nämlich. Auch da ändert natürlich plötzlich in zu sagen am Ende nicht etwas an den Verhältnissen der Ungleichheit zwischen Männern und Frauen beispielsweise im Berufsleben. Aber Vertreterinnen dieses Ansatzes sagen, es ist ein erster Schritt.
Ja, ich würde das nicht mal erster Schritt sagen. Der Feminismus hat ja auch nicht direkt mit Sprachkritik angefangen. Das war auch immer mit dabei, aber das ist halt ein Teil. Aber ein Teil, der dazugehört, der bislang ausgeblendet wurde. Wobei auch Marx und Engels, auch die haben ja natürlich schon damals Sprachkritik geäußert. Von Engels gibt es eben diesen berühmten Satz, dass er meinte, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, das ist halt falsch benannt. Arbeitgeber, das sind diejenigen, die arbeiten, die ihre Arbeit geben. Und Arbeitnehmer, das sind die Unternehmer, die halt die Arbeit nehmen von den Arbeitern. Das heißt, auch von Engels gab es schon Sprachkritik. Und die ist natürlich wichtig, weil Sprache hat was zu tun mit Bewusstsein. Es geht ja um Klassenbewusstsein. Und da braucht man natürlich auch richtige Begriffe und richtige Metaphern und so weiter, um voranzukommen. Aber ich würde niemals sagen, dass das jetzt das Wichtigste oder das Erste ist, sondern das ist halt ein Teil von denen. Und die anderen Sachen sind, zum Beispiel in der Bildungspolitik was zu ändern, zum Beispiel da an diesem Erbschaftsgesetz was zu ändern oder Umverteilungsfragen zu stellen und natürlich auch die klassischen Arbeitskämpfe, die auch mit Klassismus da gar nicht in Frage gestellt
werden. Gut, diese Diskussionen, diese Ansätze, diese Forderungen gab es natürlich schon, bevor das Wort Klassismus populärer wurde. Es gibt es ja auch schon länger, aber populärer wurde, das muss man dabei auch sagen.
Ja, das stimmt. Aber es war zu wenig. Also mein Schwerpunktthema ist ja eigentlich Bildungspolitik. Und ich habe den Begriff Klassismus damals dann stark gemacht im Zusammenhang mit meinen Aktivitäten halt in der Bildungspolitik, weil mir da dieser Begriff fehlte.
Bildungssystem in Deutschland, sagen Sie und andere auch, und eigentlich weiß man es spätestens seit PISA, ist strukturell klassistisch. Wir haben es bisher vielleicht nicht so genannt, aber Herkunft, der Bildungshintergrund der Eltern bestimmt sehr stark den Erfolg. Lernkultur, schreiben Sie, ist Mittelklassenkultur. Kann man das ändern?
Ja, klar. Und da verändert sich ja auch was. Es hat auch immer Veränderungen gegeben. Also bis in den 60er Jahren hinein war das deutsche Bildungssystem sehr, sehr, sehr festgefahren. Und dann kam mit dem sogenannten Sputnik-Schock, als halt in die Sowjetunion es erstmal so einen Satelliten ins Weltall geschossen hat, gab es damals diese große Diskussion, wir brauchen halt mehr Ingenieure. Und dann wurde halt auf die Arbeiterklasse zurückgegriffen, deren Kinder sollten jetzt studieren. Dann wurde BAföG eingeführt, dann kam Willy Brandt, die SPD. Es wurden halt Universitäten gegründet im Ruhrgebiet, diese verächtlich bezeichneten Massenuniversitäten. Und das ist aber seit den Ende 70er Jahre festgefahren und da müsste jetzt wieder was geändert werden.
Weil man könnte natürlich sagen, wo ist das Problem? Im Grunde sind Sie und in Klammern auch ich Produkte dieser Reform in den 70er Jahren. Hat doch ganz gut funktioniert.
Also wir sind ja Ausnahmen. Ne? Das heißt, natürlich ist es so, dass Arbeiterkinder studieren können, theoretisch gesehen. Es ist ja nicht verboten. Aber wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sieht man, dass allein das Merkmal, ob ein Elternteil studiert hat oder ob kein Elternteil studiert hat, sorgt dafür, dass bei denen, wo ein Elternteil studiert hat, dass die zu 70% ein Studium anfangen. Und bei denen, wo kein Elternteil studiert hat, da fangen nur 20% ein Studium an. Das heißt, das sind ganz massive Einflüsse, so die halt dieses Bildungssystem da auch nicht aufweicht, sondern sogar noch verstärkt. Das heißt, da werden halt diese Klassen dann reproduziert.
Aber wir haben nach wie vor zumindest weitestgehend Lehrmittelfreiheit. Wir haben nach wie vor zumindest relativ geringe Studiengebühren, wenn man das mit Amerika oder Großbritannien vergleicht. Das heißt, der ökonomische Hintergrund ist weniger ausschlaggebend für Erfolg oder eben Misserfolg als der soziale Hintergrund, die soziale Herkunft?
Also die ökonomische Frage wird bei der sozialen Herkunft relevant. Das heißt, Menschen, die keine Absicherung haben, die wissen, okay, ich werde nichts erben, die auch wissen, beim Studium ist es vorteilhaft, wenn man halt ein reiches oder ein gebildetes Elternhaus hat, die werden dadurch abgeschreckt, dass sie BAföG zurückzahlen müssen, wenn sie überhaupt BAföG bekommen.
Es gibt Stipendien für besonders leistungsstarke Studentinnen oder Abiturientinnen.
Ja, wobei die Stipendien hauptsächlich ja gezahlt werden an Akademikerkinder. Also auch relativ gesehen an denen, die studieren. Auch da sind es meistens AkademikerInnenkinder, die studieren und nicht ArbeiterInnenkinder. Das kommt dann nochmal hinzu. Die profitieren gar nicht unbedingt davon. Und dann wird ja auch immer wiederum gesagt, es ist halt ein für besonders Begabte. Aber das Problem fängt ja schon sehr viel früher an. Das Problem fängt schon an in der Grundschule. Da wird halt sehr stark ausgesiebt. Mit dem Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule, da geht es halt nicht wesentlich um die Leistung in Deutsch und Rechnen, Deutsch und Mathe, sondern da geht es hauptsächlich um das, was die Eltern gemacht haben. Danach wird ausgesiebt. Und da gibt es dann auch Studien von, also internationale Studien, die sagen, in Deutschland wird man halt, da gibt es einen Vergleich mit Harry Potter, mit diesem sprechenden Hut, der dann die Menschen aufteilt halt in Gryffindor und Hufflepuff und so weiter. In diesem, die werden da aufgeteilt und diese Aufteilung entspricht weitgehend der sozialen Herkunft. Da gibt es diese IGLU-Studie, internationale Grundschulleseuntersuchung, die sagen halt bei Lehrkraftentscheidungen oder bei den Lehrkraftempfehlungen ist es so, dass die Menschen, dass die Kinder halt aus Elternhäusern, aus den oberen Dienstklassen gegenüber den Kindern aus der Working Class, dass sie mit einem Faktor von 3,14 bevorzugt werden, bei gleichen Kenntnissen in Mathe, bei gleichen Befähigungen in Mathe und Deutsch.
Wenn wir aber immer wieder sagen, unsere einzige Ressource, die wir in Deutschland haben, ist das Hirn der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn wir spätestens seit PISA, der Studie, die uns ja da auf den Pott gesetzt hat, sozusagen wissen, dass soziale Herkunft bei uns ein Faktor ist für den Bildungserfolg. Warum, glauben Sie, ändert sich dann da so wenig an dem Punkt? Es müsste doch auch von der Gesellschaft ein Interesse geben, von der Politik ein Interesse geben, dass jeder, der was im Kopf hat und der Lust hat, was zu leisten, tatsächlich auch eine Chance bekommt.
Ja, das sind unterschiedliche Kräfteverhältnisse. Es geht hier ganz klar um Machtfragen auch. Und da ist es einfach so, dass die Menschen, die betroffen sind, die von dieser Benachteiligung betroffen sind, sehr wenig Macht haben. Und das ist nicht mal so jetzt, dass es da direkt so ein typischer Klassenkampf ist im Sinne von, dass die Unternehmen jetzt nicht wollen, dass Arbeiterkinder studieren. Im Gegenteil, also da gibt es halt von Handwerksverbänden über Wirtschaftsverbände, die sagen, wir müssen halt dafür sorgen, dass mehr Arbeiterkinder studieren oder dass es bessere Abschlüsse gibt an Hauptschulen und so weiter. Das ist schon so. Aber das Problem ist, es gibt viele Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder mit ihren Kindern zusammen zur Schule gehen. Wenn man sich anschaut, bei den Volksentscheiden, da wo halt Gesamtschulen eingeführt wurden, ne, dann diese Volksentscheide, die wurden immer gegen Gesamtschulen, gegen Schule für alle und so weiter entschieden. Also das letzte Mal halt in Hamburg in so einem ganz großen Kampf, vor ein paar Jahren war das. Und das waren dann vor allen Dingen aus den reichen Villenvororten. Da wurde halt dann das entschieden, die haben mit ihren Wählerstimmen dafür gesorgt, dass alles beim Alten bleibt.
Ich möchte, Herr Kemper, die letzten Minuten noch darauf verwenden, in die Gesetzgebung zu schauen. Es gibt in Deutschland ein AGG, ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, und auf europäischer Ebene gibt es die EU-Menschenrechtscharta. Beide verbieten Diskriminierung, unter anderem wegen des Geschlechts, wegen der Religion, wegen des Alters und so weiter. Bisher gilt aber Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft, worüber wir jetzt gesprochen haben, nicht als gewissermaßen gesetzlich verbotene Diskriminierungsgrund, auch eben in diesem deutschen Gleichbehandlungsgesetz nicht. Warum, glauben Sie, ist das so? Weil man dann letztendlich die Systemfrage stellen müsste, stärker noch als bei anderen Diskriminierungsgründen?
Nee, es gibt da zwei Gründe. Ein Grund ist einfach auch diese Machtfrage, die ich gerade gesagt habe. Es gab Ende der 90er Jahre, als auf europäischer Ebene diese Antidiskriminierungsgesetze geschaffen wurden, da war das so, dass von den sieben Diskriminierungsgründen, die es ursprünglich gab, vier rausgekippt werden sollten. Es sollten nur Rassismus, Sexismus und Religion und Weltanschauung bleiben. Und dann gab es ganz viele Proteste von der schwulen Lesbenbewegung, von den Altersverbänden, also die sich gegen Diskriminierung von Alter gewendet haben, und von den Behindertenverbänden. Und die haben dafür gesorgt, dass in Anführungszeichen ihre Diskriminierung wieder reinkommt. Aber es gab keine Arbeiterkinder. In ganz Europa nicht, die dann gesagt haben, wir wollen auch nicht diskriminiert werden aufgrund der sozialen Herkunft, und deswegen ist soziale Herkunft nicht drin. Das ist so ganz einfach eine Machtfrage, weil es keine Organisierung gab. Und natürlich ist es auch so, dass halt Klassismus sehr viel stärker Geldfragen, ne? Fragen halt von Vermögen, von Umverteilung und so weiter zum Thema macht als solche Fragen wie Rassismus und Sexismus. Da spielt natürlich auch Gender Pay Gap, also das spielt natürlich auch eine Rolle beim Feminismus. Aber bei Klassismus ist es zentral. Ne? Zentral ist da halt, sind da Fragen wie Armut und Reichtum. Und da hat man wahrscheinlich den stärksten Gegner, ne? mit dem System, was wir haben.
Sind Sie es optimistisch oder eher pessimistisch, wenn man sich fragt, ob eine nicht klassische Gesellschaft, gerade vor dem Hintergrund der Machtfrage, die Sie angesprochen haben, möglich ist?
Doch, die ist möglich. Ich denke, also gerade auch mit der Klimakatastrophe, denke ich, das lässt sich nur gemeinsam lösen. Also wir müssen eine Gesellschaft schaffen, die sehr viel gleicher ist, und da wird so lange gekämpft, bis das halt irgendwann möglich ist.
Sagt der Soziologe Andreas Kemper. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.